Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen. Bei Grindelwald hat eine Lawine eine Skipiste gequert. Es kam niemand zu Schaden. Bei der Präsidentenwahl in Taiwan hat sich der Kandidat der Opposition durchgesetzt. Er sucht mehr Nähe zu China. In Pakistan soll der ehemalige Parlamentspräsident Yousaf Raza Gilani neuer Regierungschef werden, aber wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Adolf Oggi ist gegen einen Olympiaboykott. Im Echo-Gespräch erklärt der Altbundesrat, warum trotzdem gehandelt werden müsse im Konflikt um Tibet. Fabian Cancellara gewinnt das Radrennen Mailand-San Remo. Stefan Lambiel beendet die Eiskunstlauf-WM auf Platz 5. Und am Schluss der Sendung hören wir Raffi, den Musicstar aus Afghanistan. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
In einem Skigebiet in Grindelwald im Berner Oberland ist ein Lawinenniedergang glimpflich ausgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verschüttet. Die Lawine hatte kurz vor Mittag eine Piste und einen Schlittelweg überquert. Der Hang, an welchem sich die Schneemassen gelöst hatten, war laut der Polizei am frühen Morgen von Spezialisten mit Sprengungen gesichert worden. Lawinenniedergänge wurden auch vom Ankerstock im Berner Oberland, vom Col de Jamont oberhalb von Montreux und aus Braunwald im Kanton Glarus gemeldet. Dabei wurden mehrere Personen verschüttet, konnten sich aber befreien oder gerettet werden. Laut dem Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos hat sich die große Lawinengefahr heute im Verlauf des Tages leicht entspannt. Nach den starken Schneefällen rechnen die Experten für morgen aber immer noch mit einer erheblichen Lawinengefahr in den meisten Gebieten der Alpen. In Taiwan hat der Kandidat der Opposition Ma Ying-jeou die Präsidentenwahlen gewonnen. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission erhielt Ma 58% der Stimmen. Sein Konkurrent Frank Chie von der bisherigen Regierungspartei kam auf 42%. Ma will die Beziehungen zu China entspannen. Der bisherige Präsident Chen Shui-bian vertrat eine strikte Abgrenzungspolitik gegenüber dem grossen Nachbarn. In Pakistan hat die Volkspartei der ermordeten Benazir Bhutto den früheren Parlamentspräsidenten Yousaf Raza Gilani zum Kandidaten für das Amt des Regierungschefs bestimmt. Gilani soll am Montag vom pakistanischen Parlament gewählt werden. Sabine Matai berichtet.
Beobachter glauben, dass Gilani die Regierung jedoch nur so lange führen wird, bis Volksparteichef Asif Ali Zardari in einer Nachwahl ein Parlamentsmandat errungen hat. Dann könnte Zardari, Witwer der im Wahlkampf ermordeten Benazir Bhutto, selbst Premierminister werden. Die Volkspartei hatte in den Wahlen vom Februar zwar die meisten Sitze errungen, sie kann aber nur mit Hilfe der PMLN eine Mehrheit bilden. Die Koalition hat einen Kurs verabredet, der Pakistans Präsident Pervez Musharraf noch stärker isolieren dürfte. So will sie die Wiedereinsetzung der Richter betreiben, die Musharraf während des Ausnahmezustands im letzten Jahr entlassen hatte, weil er seine zweite Amtszeit gefährdet sah. Musharraf soll dem neuen Premierminister am Dienstag den Amtseid abnehmen. Eine Woche darauf soll die Regierung stehen.
Sabine Matai hat berichtet. In Deutschland haben heute mehrere tausend Menschen an den traditionellen Ostermärschen gegen Krieg und Gewalt teilgenommen. Auch in Belgien gab es Antikriegsproteste. In Brüssel nahm die Polizei mehrere Dutzend Friedensaktivisten fest, die versuchten, auf das Gelände des NATO-Hauptquartiers zu gelangen. In verschiedenen europäischen Städten wurde erneut gegen das chinesische Vorgehen in Tibet demonstriert, so auch vor dem UNO-Sitz in Genf. Frankreich wird rund 1'000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan schicken. Das berichtet die britische Zeitung The Times, die sich auf Quellen im Verteidigungsministerium beruft. Derzeit sind knapp 2'000 französische NATO-Soldaten in Afghanistan im Einsatz. In den vergangenen Monaten war es innerhalb der NATO vermehrt zu Diskussionen gekommen. Die USA, Großbritannien, die Niederlande und Kanada forderten einen stärkeren Einsatz der übrigen Mitgliedsländer. Auch Deutschland wurde aufgefordert, Truppen zu senden. Die Bundesregierung lehnte dies jedoch ab. Zum Sport. Der Schweizer Eiskunstläufer Stefan Lambiel hat an den Weltmeisterschaften in Göteborg einen Medaillenplatz verpasst. Rachel Mürit.
Stefan Lombiel erreichte nur den 5. Schlussrang. Dem Schweizer fehlten nach der Kür 3,96 Punkte für einen Medaillenplatz. Lombiel bekundete wie schon im Kurzprogramm nach den Sprüngen Schwierigkeiten beim Landen. Dreimal musste er sich mit der Hand auf den Boden abstützen. Den Weltmeistertitel holte überraschend der Kanadier Jeffrey Buttle. Er gewann vor dem entthronten französischen Titelverteidiger Brian Joubert. Einen Schweizer Erfolg gab es heute im Radsport. Fabian Cancellara gewann den Klassiker Mailand-San Remo. Er siegte mit 3 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Pozzato. Zum Eishockey. Der erfolglose EHC Basel hat seinen Trainer Mike McParland per sofort freigestellt. Die Basler kämpfen zurzeit im Playout-Final gegen den Abstieg. Im heutigen Spiel gegen Ambrì wird nun der bisherige Assistenztrainer Glenn Williamson an der Bande stehen. Und in der Fußball-Super League läuft im Moment die 27. Runde. Nach rund 20 Minuten liegen die Berner Young Boys gegen Thun mit 0:1 hinten. Im Spiel Basel gegen Luzern ist noch kein Tor gefallen, ebenso im Spiel Aarau gegen Sion. Die Grasshoppers führen gegen Luzern mit 1:0 und Xamax führt gegen Zürich ebenfalls mit 1:0.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Taiwan, die wirtschaftliche Misere dort treibt die Menschen in Richtung des großen, starken China. Eine Wahlanalyse. Dann die prominente Stimme zur chinesischen Gewalt in Tibet.
Ich bin da schon der Meinung, dass man nicht nur Erklärungen abgeben kann, sondern dass man jetzt handeln muss.
Altbundesrat Adolf Oggi erklärt, warum er gegen einen Olympia-Boykott ist und wie denn sonst gehandelt werden soll. Weiter dann, neuer Präsident setzt neue Prioritäten. Christian Löfra will die öffentliche Sicherheit zu einem sozialdemokratischen Thema machen. Wie gewonnen, so zerronnen. Wasser, die Ressource, in die zu investieren sich lohnt. Das war einmal. Und dann der frisch gekürte Musicstar. Er heißt Raffi, der Musicstar Afghanistans. Die Fernsehshow soll auch Wunden heilen im geschundenen Land. Echo der Zeit. Taiwan, die Mehrheit auf der Insel vor dem chinesischen Festland, will also offenbar mehr Nähe zu China. In der Präsidentenwahl schwingt auf jeden Fall der Oppositionskandidat oben aus. Ma Ying-jeong von der Nationalpartei Kuomintang. Er hat sich besonders deutlich für bessere Kontakte zu China ausgesprochen. Warum setzt eine Mehrheit der Taiwanesen auf eine Annäherung an China? Das fragte ich unseren Korrespondenten Peter Achten.
Der Hauptgrund ist sehr wahrscheinlich die desolate Situation der taiwanesischen Wirtschaft. Die taiwanesische Wirtschaft ist im Vergleich zu anderen asiatischen Volkswirtschaften im Hintertreffen und Taiwan muss jetzt Boden gut machen. Und Ma, der hat das versprochen und er will Reformen durchführen. Er will hauptsächlich dann eben auch engere Beziehungen, engere wirtschaftliche Beziehungen zu Volksrepublik China aufnehmen. Und das ist sehr wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Taiwanesinnen und Taiwanesen jetzt den neuen Präsidenten der nationalistischen Partei Kuomintang gewählt haben.
Mehr Nähe zu China, was heißt das konkret? Wie stellt sich der künftige Präsident das vor?
Nun, der künftige Präsident hat einen Plan. Er will so etwas wie einen gemeinsamen Markt mit China aufbauen. Und dazu selbstverständlich braucht es Gespräche und dazu ist der neue Präsident Ma bereit. Er will Gespräche, intensive Wirtschaftsgespräche mit China vorantreiben. Aber selbstverständlich die Wirtschaft, da kommt natürlich dann auch immer die Politik mit hinein. Aber man muss sehen, der Taiwan hat bereits jetzt enge Beziehungen. Über 1 Million Taiwanesinnen und Taiwanesen arbeiten bereits jetzt in der Volksrepublik China. Aber wie gesagt, der gemeinsame Markt, das ist das Ziel des neuen Präsidenten.
Auch in Taiwan hat man in den letzten Tagen des Wahlkampfes die Entwicklung in Tibet verfolgt und das gewaltsame Vorgehen der Chinesen dort. Und trotzdem hat jetzt eine Mehrheit der Taiwanesen pro-chinesisch gewählt. Das ist doch einigermaßen überraschend.
Das ist einigermaßen überraschend, aber der Status quo ist den Taiwanesinnen und Taiwanesen heilig. Man muss wissen, dass Taiwan ein ganz genaues Augenmerk immer darauf hält, wie Peking zum Beispiel Tibet, aber auch Hongkong behandelt. Und das ist eben dann für die Wiedervereinigungsfrage sehr wichtig. Aber trotzdem, am Schluss hat die wirtschaftliche Lage den Ausschlag für den neuen Präsidenten Ma gegeben.
Peter Achten über die Wahlen in Taiwan. Er hat es erwähnt, die Entwicklung in Tibet hat den Ausgang dieser Wahlen offenbar nicht beeinflusst. Unterdessen hat China Tibet vollständig abgeriegelt und es ist schwierig, Informationen über die Lage dort zu erhalten. Da und dort wird mit einem Boykott der Olympischen Spiele gedroht, zum Beispiel von Hans-Gerd Pöttering, dem Präsidenten des EU-Parlamentes. Zur Boykottfragestellung genommen hat jetzt erstmals auch Adolf Oggi, der Altbundesrat und ehemalige Beauftragte des UNO-Generalsekretärs für Sport, hat stets versucht, Zusammenhänge zwischen Politik und Sport aufzuzeigen. Er sagte gegenüber dem Echo der Zeit, weshalb er gegen einen Boykott ist.
Wenn man den Boykott aussprechen würde, dann würde man die Athleten würde man strafen. Und wir haben gesehen, dass der Boykott in Moskau und in Los Angeles eigentlich nicht sehr viel gebracht hat.
Sie erwähnen die Sportler. Dürfen die Sportler sur place sich engagieren? Ich erinnere mich an die Schweizer Fußballer damals, welche auf dem Spielfeld mit Plakaten daherkamen, Stop Chirac, um gegen die französischen Atomtests zu protestieren. Ist sowas zulässig für einen Sportler?
Das ist problematisch. Also ich glaube, die Sportler sollten die Olympischen Spiele nicht brauchen für Demonstrationen. Aber natürlich wissen die Sportler auch, dass sie eine totale Aufmerksamkeit haben. Radio und Fernsehen ist omnipräsent und deshalb nützen halt manchmal Sportler auch diese Plattform. Aber ich glaube, die Probleme jetzt im Vorfeld von Peking sollten vorher gelöst werden, vor den Spielen.
Wie?
Ich bin da schon der Meinung, dass man nicht nur Erklärungen abgeben kann, sondern dass man jetzt handeln muss. Eine Möglichkeit wäre, dass, wenn er das kann und das will und er das darf, der Präsident des IOC nach Peking reisen würde und den Chinesen klar sagen würde, es kommen noch weitere Probleme auf sie zu. Nebst der Tibet-Frage, die Menschenrechte wird sicher noch thematisiert, dann auch die Pressefreiheit wird sicher ein Thema sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Doping ein weiteres Problem sein wird, der Umweltschutz. Und es ist dann ganz wichtig, wie die Chinesen auch auf diese Fragen reagieren. Sie haben ja schon bei Steven Spielberg, als er sich zurückgezogen hat mit der Begründung Darfur, haben sie sehr forsch reagiert. Und jetzt im Tibet haben sie auch unverständlich reagiert. Und das führt dazu, dass jetzt natürlich die totale Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf China und auf Peking gerichtet ist. Eine zweite Lösung wäre, einen Mediator einzusetzen, beispielsweise einen Mann wie Tony Blair einsetzen. Tony Blair wäre auch derjenige, der die Olympischen Spiele nach London geholt hat und internationale Anerkennung genießt. Das wäre vielleicht ein zweiter Vorschlag.
Herr Oggi, im letzten November wurde die olympische Waffenruhe beschlossen und jetzt diese Gewalttaten in Tibet. Wie passt das zusammen?
Die olympische Waffenruhe gilt seit 1994 und sie wird jeweils eingebracht in die Generalversammlung der UNO vom organisierenden Land. Seit 1994 ruft die UNO bei Olympischen Spielen mit dieser Resolution zu einer weltweiten Waffenruhe während den Spielen auf. Aber das gilt natürlich auch im Vorfeld und das gilt natürlich jetzt auch für China.
Aber es scheint nicht eingehalten zu werden von China.
Gut, die Situation ist so, dass sie gilt während den Spielen, aber moralisch verpflichtet sie ja nach der Annahme der Resolution eigentlich für das organisierende Land.
Sie haben gesagt, weshalb Sie gegen einen Boykott sind. Kehren wir die Sache mal um. Wenn ich mir vorstelle, alle gehen an diese Spiele, was für ein Signal wäre das gegenüber China?
Ja, es hängt davon ab, wie China jetzt die anstehenden weiteren Probleme löst. China könnte auch zeigen, dass sie eine Sensibilität haben, vergessen wir nicht. China will zweifelsohne mit den Olympischen Spielen ihre Position in der Welt stärken. Und bis jetzt hat man eigentlich nur positiv über die Vorbereitungen gesprochen. Und jetzt plötzlich kommt das erste große Problem, Tibet. Und jetzt hat man den Eindruck, die Chinesen haben noch nicht genau verstanden, dass jetzt halt die ganze Welt hinschaut, wie sie solche Probleme lösen.
Das war die Meinung von Altbundesrat Adolf Oggi. Wenn ihre Position zum Umgang mit Gewalt und Kriminalität gefragt war, hat sich die SP in den vergangenen Jahren oft schwer getan. Doch nun will der neue SP-Chef Christian Löwra öffentliche Sicherheit zu einer Priorität für die Sozialdemokraten machen und das Profil der Partei in diesem Bereich schärfen. Die SP ist dabei umzudenken, doch nicht alle Sozialdemokraten sind begeistert. Elmar Plotzer hat sich umgehört.
Die Worte von SP-Präsident Christian Löwra sind unmissverständlich. Die Sozialdemokraten müssen sich den Kampf gegen Gewalt und Kriminalität auf die Fahnen schreiben.
Es gibt einen dringlichen Diskussionsbedarf unter dem Thema öffentlicher Sicherheit innerhalb der SP. Und das werden wir jetzt vorantreiben. Der Signal, dass das neue Präsidium der SP das Thema Sicherheit als prioritären Thema behandeln wird, ist, finde ich, ein wichtiges gesellschaftliches Signal.
Die konkreten Vorschläge müssen zwar in den kommenden Monaten noch ausgearbeitet werden. Christian Löwra macht aber klar, er setze nicht nur auf vorbeugende Massnahmen im Bereich Integration und Erziehung, sondern auch auf Strafen und Kontrollen. Unterstützung kommt von der Aargauer SP-Nationalrätin Doris Stump.
Also ich begrüße diesen unverkrampften Zugang zum Thema öffentliche Sicherheit. Ich denke, wir haben da tatsächlich Handlungsbedarf. Ich denke, wir haben auch von der Basis genügend Anzeichen erhalten, dass wir uns dieses Themas annehmen müssen. Und ich denke, das wird jetzt auch nicht irgendwie zurückgedrängt werden können.
Angst vor Gewalt und Kriminalität hätten vor allem viele Frauen und Jugendliche. Bereits vor den letzten Nationalratswahlen hat sich der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Josic mit umstrittenen Vorschlägen für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts zu Wort gemeldet. Daniel Josic erklärt, dass repressive Massnahmen für Sozialdemokraten immer eine sehr zwiespältige Angelegenheit seien.
Aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das die Leute beschäftigt. In einem Staat muss öffentliche Sicherheit gewährleistet sein. Und die zweitgrößte Partei kann sich nicht den Luxus geben, dieses Thema nicht aufzugreifen.
Bereits vor 5 Jahren gab es den Versuch, das Thema öffentliche Sicherheit zu einem Wahlkampfthema der SP zu machen. Der Versuch war damals aber gescheitert, nachdem verschiedene Parteiexponenten von diesem Wahlkampfthema nichts wissen wollten. Unter ihnen war die Baselbieter Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer, die immer noch skeptisch ist, ob die öffentliche Sicherheit ein SP-Thema sein soll. Sie thematisiere lieber die Wirtschaftslage und die soziale Gerechtigkeit.
Denn ich denke, genau diese Ungerechtigkeit in den Chancen ist ein wesentlicher Faktor für auch für die Gewaltproblematik in unserer Gesellschaft. Von daher reagiere ich eigentlich mit großer Distanz zu der Forderung. Und es wird sich dann im Detail entscheiden, ob das für die SP die adäquate Strategie ist oder nicht.
Sie räumt aber ein, dass gewisse Massnahmen wie eine verstärkte Polizeipräsenz sinnvoll sein könnten. Dass die öffentliche Sicherheit zu einem SP-Thema wird, dafür sind die Chancen besser als vor 5 Jahren. Denn viele der SP-Politiker, die das damals verhindert hatten, wie beispielsweise der seinerzeitige Fraktionschef Franco Cavalli, sind heute nicht mehr im Parlament oder in wichtigen Parteifunktionen. Zudem haben die Wahlniederlagen der jüngeren Vergangenheit den Druck auf die SP erhöht, sich stärker um die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu kümmern. Auch um die Angst vor Gewalt.
Elmar Plotzer hat berichtet. Dass Wasser kostbar und knapp ist, weiß niemand besser als jene Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Mehr als 1 Milliarde weltweit sind es. Daran soll der heutige Weltwassertag erinnern. Dass Wasser kostbar und knapp ist und sich daher mit Wasser viel Geld verdienen lässt, Das hat auch die Finanzgemeinde längst erkannt. Dementsprechend beliebt waren in den letzten Jahren Investitionen in Firmen, die mit Wasser Geld verdienen. Doch auch wenn jeder Mensch jeden Tag Wasser braucht, so krisenfest ist das Geschäft mit dem Wasser nicht. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Die Bank Pictet hatte einen guten Riecher. Als weltweit erste Bank entwickelte sie 1990 einen Wasserfonds. Sie schuf damit ein Investitionsvehikel für Anlegerinnen und Anleger, die vom Geschäft mit dem Wasser profitieren wollten. Innerhalb weniger Jahre flossen über 4 Milliarden Euro in den Fonds. Das war deutlich mehr als erwartet. Und für die Bank war es ein gutes Geschäft, konnte sie doch Fondsgebühren einkassieren. Vorübergehend musste Pictet den Wasserfonds sogar schließen, denn die Bank konnte die vielen Gelder, die ihr zuflossen, nicht mehr gewinnbringend investieren. In Firmen, die Wasser zu Trinkwasser aufbereiten oder die Mineralwasser abfüllen und verkaufen oder in Unternehmen, die Abfälle bewirtschaften und so verhindern, dass Grundwasser verschmutzt wird. Bei der Auswahl von Firmen, in die der Pictet Wasserfondsgelder investiert, habe er sich klar an Renditeüberlegungen orientiert, erklärt Fondsmanager Hans-Peter Portner.
Wir haben keinen sozialen Aspekt, den wir mit berücksichtigen bei der Aktienselektion. Das sind rein wirtschaftliche Kriterien, die wir verfolgen.
Einen anderen Zugang zu Wasser als Investitionsobjekt pflegt die alternative Bank ABS. Sie will ihrer Kundschaft nur Geldanlagen empfehlen, die eine lange Liste ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien erfüllen. Bei Investitionen in Wasser und in Wasserfirmen gelte es besonders genau hinzuschauen, erklärt Rico Kessler von der alternativen Bank.
Wasser als Investitionsthema, wenn es um Aufbereitung geht, wenn es um ökologische Nutzung geht, wenn es um sinnvolle Transportsysteme geht, ist für uns a priori kein Problem. Wo wir natürlich klar Nein sagen, ist, wo es um die Privatisierung von Wasser geht, wo es um Wasser als Spekulationsobjekt geht, das ist für die ABS natürlich absolut nicht vereinbar mit den Prinzipien, die wir hochhalten.
So würde die ABS beispielsweise Nestlé nie auf eine Empfehlungsliste setzen, denn das Wassergeschäft des Schweizer Nahrungsmittelmultis fußt vor allem auf dem Verkauf von Mineralwasser und das sei beispielsweise aus ökologischen Gründen äußerst heikel, betont Rico Kessler. Im Wasserfonds von Pictet hingegen hat Nestlé sehr wohl Platz, ebenso wie viele weitere große und kleine Firmen aus dem Wassergeschäft. Ohne die Gelder privater Anleger wäre die Wasserversorgung und der Zugang zu Trinkwasser vielerorts noch weniger gewährleistet, ist Fondsmanager Hans-Peter Portner überzeugt.
Es gibt genügend Wasser auf unserem Planeten. Wir haben Salzwasser, wir haben Abwasser, wir haben natürliche Wasserreserven. Aber das Problem ist, das Wasser ist nicht in der richtigen Qualität am richtigen Ort. Und das ist eine wirtschaftliche Dienstleistung, die erbracht werden muss. Ansonsten haben wir eben gerade diese Missstände mit einer ungenügenden Wasserversorgung.
In den letzten Jahren gelang es nicht nur der Bank Pictet, vielen Anlegerinnen und Anleger das Geschäft mit dem Wasser schmackhaft zu machen. Die Konkurrenz lancierte ebenfalls Wasserfonds und profitierte vom Boom mit. Jetzt scheinen viele der Investorinnen und Investoren die Freude am Thema Wasser allmählich wieder zu verlieren. Denn in den jüngsten Börsenturbulenzen brachen die Aktienkurse von Wasserfirmen ähnlich stark ein wie der Gesamtindex. Diese Erfahrung ist einigermaßen ernüchternd, zumindest für jene, die auf sprudelnde Gewinne gehofft hatten.
Barbara Wittmer. Das Schweizer Fernsehen hat schon dreimal einen Music Star gekürt. Deutschland sucht dieses Jahr schon den 5. Superstar und in den USA läuft derzeit die 7. Staffel von American Idol. Doch Castingshows boomen nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch in Ländern wie Afghanistan. Dort wurde gestern zum dritten Mal ein Afghan Star gekürt. Doch die afghanische Castingshow will mehr sein als Unterhaltung. ARD-Korrespondent Christoph Heinzle.
Großer Auftritt für den Gesangsnachwuchs Afghanistans. Freitagabend, 21 Uhr, das Finale der Fernsehshow Afghan Star. Die afghanische Fassung des globalen Erfolgsformats, das anderswo als American Idol oder Deutschland sucht den Superstar bekannt ist.
Salam.
Ganz Afghanistan klebt an den Bildschirmen als Moderator Daoud Siddiqui Zuschauer und Saalpublikum zur Endausscheidung der diesjährigen Staffel begrüßt. Es ist die dritte Saison für Afghan Star, doch noch nie war das Interesse an der Show so groß. Dabei geht es den Machern um weit mehr als um Unterhaltung. Showmaster Siddiqui will eine Botschaft von Frieden und Toleranz verbreiten. Afghan Star ist nicht einfach nur eine Fernsehshow, sondern ein Symbol der afghanischen Einheit. Jede Volksgruppe ist hier vertreten, das ganze Land sieht zu. Wir stärken das Gefühl der Toleranz. Und wir versuchen, die Bevölkerung Afghanistans von der Kriegszeit in eine Phase des Friedens zu führen. Die Show ist ein Appell an die afghanische Jugend, die Waffen fallen zu lassen und zu Musikinstrumenten zu greifen. Die ganze Woche durften die Zuschauer des Privatsenders Tolo TV per SMS ihren Favoriten für das Finale der letzten beiden Sänger abgeben. Dazu die Wertung der Fachjury und dann die Entscheidung. Rafi hat gewonnen. Rafi Nopsada ist der Afghan Star 2008. Beifall und bleibende Aufmerksamkeit sind dem jungen Sänger aus dem nordafghanischen Mazar-i-Sharif sicher. Vor Afghan Star hat uns niemand gekannt, sagt Rafi. Jetzt hat jeder von uns Millionen Fans. Darauf sind wir stolz. Das ist eine positive Veränderung unseres Lebens. Mit 1000 Bewerbern aus nur wenigen Provinzen Afghanistans hatte die Show vor 3 Jahren begonnen. Dieses Jahr wollten 2000 mitmachen und die Kandidaten kamen aus allen Landesteilen. Auch 12 Frauen waren darunter. Dass es Lima Sahar aus Kandahar am Ende bis auf Platz 3 von Afghan Star schaffte, ist die eigentliche Sensation dieser Staffel. Die junge, selbstbewusste Frau aus der ehemaligen Taliban-Hochburg trat im keck nach hinten geschobene Kopftuch auf und sang sich gegen die Kritik konservativer Mullahs nach vorne. Sie sei stolz auf ihren Erfolg, sagt Lima Sahar. Die Leute ermutigen mich mehr, als sie mich bedrohen. Dass ich als erste Frau Dritte geworden bin, spricht für sich selbst. Ich habe viel Unterstützung. Aber es gab Drohanrufe, man wolle mich töten. Aber ich werde nicht aufhören, sondern weitermachen. Und ich will, dass die Bevölkerung mir dabei Mut macht. Der Erfolg und die Popularität der Frau aus Kandahar, das sind nach Ansicht der Macher Zeichen einer Veränderung, die man mit Afghan Star vorantreiben wolle. Moderator Daoud Siddiqui. Wir müssen natürlich immer vorsichtig und bedacht sein mit Blick auf die Sensibilitäten hier, vor allem wenn es um Frauen geht. Gleichzeitig sollen sich die Leute langsam auch an neue Dinge gewöhnen. Wir versuchen, die Menschen zu verändern. Dass viele Zuschauer auch in diesem Jahr eher nach ethnischer Zugehörigkeit abstimmten als nach Gesangsqualität, dass 12 Frauen unter 2000 Bewerbern allenfalls ein Anfangserfolg sind, das weiß auch Daoud Siddiqui. Aber Veränderungen in Afghanistan dauern eben.
Music Star in Afghanistan, mehr als eine Unterhaltungsshow. Das war ein Bericht von Christoph Heinzle. Und das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Roman Fillinger. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website. DRS.ch